Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und das hier könnten Sie kennen. Ein monströser Hit in den 90er Jahren, produziert von Dr. Dre, und der Rapper ist Tupac. Ende der 90er Jahre habe ich eine Weile, eine Menge Zeit in New York, in Harlem verbracht und an belebten U-Bahnhöfen, also an den Eingängen, wurde damals, wahrscheinlich heute auch noch, allerlei Plunder verkauft, unter anderem auch T-Shirts oder auch Bilder, die eigentlich nur zwei Motive hatten. Einmal Bob Marley und dann Tupac Shakur. Interessant, weil der Rapper kam von der Westküste und da gab es auch diese Auseinandersetzung zwischen Westküste und Ostküste. Aber egal, Tupac war 3 oder 4 Jahre vorher ermordet worden und ist zu einer der Ikonen überhaupt geworden, über die Community hinaus. Tupac Forever. Heute wäre er 50 Jahre alt geworden. Über den Mann spreche ich jetzt mit Falk Schacht. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Ja, ist schon eins, ich habe schon ein bisschen angedeutet, also das war echt irre zu sehen, wie präsent der damals und heute vielleicht auch immer noch ist. Was war denn das Außergewöhnliche an Tupac Shakur, dass er ja so weiterlebte?
Also um Tupac zu verstehen, muss man sich verdeutlichen, dass er ein Extremist der Extreme war, also eine wahnsinnig ambivalente Figur voller Widersprüche und Brüche. Und deshalb kann jeder Mensch etwas in ihm wiederfinden, und wenn es vielleicht auch nur eine unterhaltsame Geschichte ist.
Was für Brüche und Widersprüche haben ihn denn ausgemacht?
Also da war zum Beispiel sein Verhältnis zu Frauen. Auf der einen Seite hat er sie wahnsinnig verehrt und ihnen gehuldigt und sie zur Spitze der Krönung erklärt, für die er sich auch einsetzte. Also er prangerte zum Beispiel auch Teenage-Schwangerschaften im Ghetto an. Aber dann einen Song später sind Frauen einfach wieder wie ein Stück Fleisch und er gibt sie zum Gangbang frei für seine Freunde. Beides war ihm möglich.
Ja, klar, das ist natürlich auch Ausdruck der Gangsterkultur, heftiges Zeug. Woher kam er denn, der Tupac Shakur, meine Güte? Was sind seine biografischen Eckpunkte?
Tupac war der Sohn von Afeni Shakur, einer militanten Black Panther Aktivistin. Und sein Stiefvater zum Beispiel war auch ein Black Panther, der jetzt seit Mitte der 80er Jahre bis heute im Gefängnis sitzt für dreifachen Mord und dieses Gefängnis auch nicht mehr lebend verlassen wird. Und seine Tante Asata Shakur zum Beispiel brach Anfang der 80er Jahre aus dem Gefängnis aus und lebt jetzt seit 14 Jahren auf Kuba als anerkannte politische Flüchtlinge. Weiblicher Flüchtling. Sie ist auch die erste Frau, die auf die US-Terroristenfahndungsliste gesetzt wurde. Und bis heute wird auch über sie verhandelt zwischen den USA und Kuba. Also wenn es um diese Annäherung geht, dann fällt auch immer mal wieder ihr Name. Und zu Tupac selber muss man dann auch wissen, er ist benannt worden nach Tupac Amaru II. Das war ein Inka-Rebell, der als Freiheitskämpfer gegen die Spanier im 18. Jahrhundert kämpfte. Und wenn man sich das jetzt mal alles verdeutlicht, wuchs er also wirklich in einem extrem politischen Umfeld auf und war natürlich auch ständig Druck und Erwartungshaltung, und zwar von allen Seiten ausgesetzt. Also sowohl von seiner Familie als auch von der Gesellschaft.
Also ein aufgeladenes Umfeld, gleichzeitig auch eine gewisse Kreativität dort. Das sind natürlich Erwartungen, die da in den gesetzt werden. Aber was hat ihn denn, den jungen Tupac, interessiert?
Naja, er liebte Kunst über alles. Deswegen ist er auch in Baltimore auf eine Kunsthochschule gegangen. Er spielte da Theater, er tanzte, er malte und er drückte sich eben künstlerisch aus. Und seine Lehrer und alle, sein ganzes Umfeld wussten auch, okay, der ist auch wirklich extrem begabt. Und auch wenn die Welt ihn hauptsächlich so als Rapper kennt, hat er auch zum Beispiel eine ganze Reihe von Filmen gedreht, wo er auch hoch gelobt wurde von der Kritik für seine dramaturgischen Talente. Und daraus ergibt sich so langsam auch dieses Bild einer zerrissenen, und man kann vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, wo diese wahnsinnige Wut hergekommen ist, weil er zum Beispiel nicht einfach frei seinem Talent so folgen konnte, wie es ihm vielleicht Spaß gemacht hätte. Und all das ist dann Grund für diese auch massive Radikalität, mit der er sein Leben gelebt hat. Also für ihn gibt es keine halben Sachen. Alles wird immer ins Extreme bis an die Grenze gepusht. Und das Gefühl, was er dabei hat, bringt er vielleicht mit einem Albumtitel ganz gut zum Ausdruck. Denn eins seiner Alben hieß Me Against the World. Und so wird er dann langsam Stück für Stück in den 90er Jahren zum Sprachrohr der vergessenen und rassistisch unterdrückten und systematisch benachteiligten Schwarzen. Sie sehen in ihm einen lange vermissten Führer, der sie führen kann im Kampf gegen die weiße Vorherrschaft.
Dabei ist er ja eigentlich den meisten als Gangster-Rapper bekannt. Also er selbst nannte das Thug Life, also Verbrecherleben. Wie sehr kann man ihn trotzdem als politischen Rapper sehen?
Naja, dabei ist wichtig, generell zu verstehen, dass Gangster-Rap immer per Definition politisch ist, automatisch, weil er immer indirekt anzeigt, was die Probleme einer Gesellschaft sind. Wenn ich das anders formulieren soll, dann würde ich sagen, in einer gesunden Gesellschaft gibt es keinen Gangster-Rap. Aber in den letzten 5 Jahren vor seiner Ermordung ist Tupac auch immer wieder sehr extrem in Probleme mit dem Gesetz geraten. Also von tätlichen Angriffen mit Baseballschlägern über Schießereien mit Polizisten, dem Vorwurf einer Vergewaltigung, die letztendlich dann vor Gericht, da kam dann heraus, dass es wohl eine sexuelle Belästigung ist, also mehr konnte man nicht nachweisen. Und daraufhin wurde er deswegen ins Gefängnis gesteckt. Und gleichzeitig in dieser Zeit lebt er das Leben eines Rapstars. Also er hat zum Beispiel eine Affäre mit Madonna. Er hat eine Fast-Ehe mit der Tochter von Quincy Jones, also sozusagen der musikalische Hochadel. Der hatte ja 10 Jahre vorher Michael Jackson mit dem Thriller-Album ins Universum geschickt. Oder sowas wie zum Beispiel die Idee, mit Alanis Morissette eine Restaurantkette zu veröffentlichen. Und das gleichzeitig, während der damalige Vizepräsident der USA, Dan Quayle, versuchte, seine Alben vom Markt zu nehmen, weil Dan Quayle Angst hatte vor der Hip-Hop-Kultur. Er sah darin die Gefahr einer neuen Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen. Und das muss man auch erstmal alles aushalten, sozusagen.
Ja, und das ist 30 Jahre ungefähr her, das sind die frühen 90er, das ist eine sehr aufgeladene Zeit.
Absolut. Wir haben ja auch die LA Riots und so alles dabei, wenn man sich daran erinnert. Und Tupac fühlte sich eben zu diesem Zeitpunkt auch zunehmend verfolgt. Also mit seiner Biografie-Historie, die Black Panther, da gibt es ja auch viele Verschwörungsideologien und Theorien. Und die Aufmerksamkeit auf seine Person, die wuchs halt sehr extrem, gleichzeitig mit seinem Erfolg. Also er war ja wahnsinnig erfolgreich. Und genau in dieser Phase wird er in einem New Yorker Studio angeschossen. Er war da auf dem Weg, um sich mit Notorious B.I.G. zu treffen, um einen Song aufzunehmen. Und er stirbt fast daran. Und er ist überzeugt, die haben mich in eine Falle gelockt. Und daraufhin beginnt er einen Krieg zwischen der Westküste und der Ostküste. Also L.A. gegen New York, Death Row gegen Bad Boy Records, Tupac gegen Biggie. Und alle mischen mit, die Medien finden es super, springen drauf, heizen das Thema an. Viele Rapper versuchen aus diesem Krieg der Küsten auch Profit zu schlagen. Und letztendlich ist es so, dass Tupac das erste und Biggie das zweite dieses sinnlosen Krieges ist, also das zweite Opfer.
Gibt es auch sehr interessante Versuche, sich dem dokumentarisch anzunähern. Das ist ja alles immer noch nicht ganz aufgeklärt. Biggie stirbt 1997 bei einem Drive-by-Shooting. Tupac ein Jahr davor. Die Tat tatsächlich ist bis heute ungeklärt. Falk Schacht, nun wird diese sehr ambivalente Figur Tupac, aber ich habe es auch schon am Anfang gesagt, bis heute verehrt.
Ja, also ich erkläre mir das so, dass dieses sehr extreme Leben, woran wir ja popkulturell teilgenommen haben, und das mündet dann in diese Ermordung und dadurch wird diese Geschichte unsterblich. Die ganzen Verschwörungstheorien, die es darum gibt, wer hat ihn ermordet und so weiter und so fort, das macht diese Geschichte, weil sie sozusagen nicht gelöst ist, bleibt sie lebendig und er wird zu einer Ikone, die halt von jeder Generation neu entdeckt werden kann und deshalb die Zeiten überdauert. Und das ist auch so ein Punkt, dieses Leben und der Tod werden ja seitdem komplett durchkommerzialisiert. Also es gibt Dutzende Dokumentarfilme, Biografien, DVDs, posthume Auszeichnungen und auch mehr Alben, als er zu Lebzeiten released hat. Und er hat auch nicht nur mehr released, sondern auch mehr verkauft. Er hat fast 75 Millionen Rap-Alben verkauft nach seinem Tod. Und das alles zusammen, diese immer wieder neu erzählten Geschichten, die sich um ihn ranken, das macht ihn zu einer popkulturellen Ikone für die Ewigkeit.
Falk Schacht über den Rapper Tupac Shakur, der heute 50 Jahre alt geworden wäre. Dankeschön.
Danke Ihnen.